Ja, ich darf zunächst mal allen ein gesegnetes Pfingstfest wünschen und vor allen Dingen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, liebe Geschwister, bei der Auswahl des heutigen Predigttextes hatte ich einige Probleme. Zunächst war gedacht an den klassischen Pfingsttext hier aus Apostelgeschichte 2, nicht die ersten 13, 14 Verse. Dann habe ich auf eurer Homepage nachgesehen und musste feststellen, 2015 habe ich schon darüber gepredigt. Naja, habe ich mir gedacht, nimmst du den nächsten Text, nicht? Hat auch was mit Pfingsten zu tun. Die Pfingstpredigt des Apostel Petrus, nicht? Ich schaue wieder in die Homepage und muss wieder feststellen, auch 2015 gepredigt. Naja, wir machen heute mal Folgendes. Nun ist das ja mit dem Heiligen Geist nicht so, dass er einfach so auf jeden Menschen da herabfällt. Sondern wir wollen uns heute Morgen mal die Frage stellen, was hat Gott eigentlich getan? Oder man ist ja fast geneigt zu sagen, was hat Gott eigentlich tun müssen, damit es überhaupt mal so weit kommt? Nicht, damit der Heilige Geist bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt dir gegeben ist vom lebendigen Gott. Und dazu wollen wir heute Morgen mal einen Text betrachten aus dem Epheserbrief. Und wer das gerne nachlesen oder mitlesen möchte, Epheser 1, es sind die Verse 3 bis 14. Wobei ich gleich anmerken möchte, dass wir heute Morgen nicht diesen gesamten Predigttext auslegen, aber weil diese Verse 3 bis 14 ein ganzer Satz ist des Apostel Paulus, möchte ich das auch im Zusammenhang vorlesen. Ich werde nachher sagen, worauf wir unseren Schwerpunkt dann legen. Also Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Da schreibt der Apostel Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in den Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hatte, in ihm, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christo, beide, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit? Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, und bitten dich, dass du alles Störende von uns nimmst, dass du uns Herzen und Ohren öffnest und dass du jetzt zu uns redest und uns sagen willst, was wir aus diesem Text für unser persönliches Leben lernen sollen. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder alle Ehre und Preis, Ruhm und Dank geben. Amen. Wie gesagt, also wir werden nicht den ganzen Text hier heute durchgehen, sondern wir werden uns vornehmlich mit den Versen 3, 4, 5 und 6 befassen. Aber gerade dieser Text, liebe Geschwister, ist ein Text, der sehr deutlich macht, dass der lebendige Gott immer vom Ziel her denkt und handelt. Das heißt also, ja, bereits vor den Anfängen von allem Geschaffenen standen die Ziele Gottes bereits fest. Bei allem Chaos der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tage verfolgt der lebendige Gott in seinem Heilsplan immer seine Heilsziele. Nicht? Und so hat er dir, wenn man hier mal diesen Vers 3 betrachtet, mit dem der Text da beginnt, so verspricht er dir hier eine unglaubliche Stellung. Verspricht er dir eine unglaubliche Stellung, was er dann in den weiteren Versen noch näher erläutert. Nicht? So sagt ihm der Apostel Paulus in den Versen 4-6, nicht, dass du erwählt worden bist nach seinem Willen. Dann in den Versen 7-12, dass du erlöst worden bist durch den Sohn des Vaters im Himmel. Und dann in den Schlussversen 13 und 14, dass du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist des Vaters. Wir sehen also, in diesem Text kannst du den Vater im Himmel auf ganz unterschiedliche Art und Weise kennenlernen. Nicht, du kannst ihn erkennen in seinem Willen, der dich erwählt hat. Du kannst ihn erkennen in seinem Sohn, der dich erlöst bzw. errettet hat. Und du kannst ihn erkennen in seinem Geist, mit dem du also zur Herrlichkeit Gottes versiegelt worden bist. Nicht? Und dieser gesamte Text, diese 12 Verse, um es vielleicht mal in einem Bild auszudrücken, ja, er ist wie ein Blumenstrauß. Er ist wie ein Blumenstrauß, den dir der lebendige Gott geben möchte oder schon gegeben hat und dich immer wieder daran erinnern möchte. Du kommst letztendlich aus dem Staunen nicht heraus, wenn du dir diesen Text hier also wirklich verinnerlichst. Albert Einstein, dieser berühmte Physiker, hat einmal gesagt oder soll einmal gesagt haben, wann immer ich einen Assistenten treffe, der staunen kann, bin ich bereit, von ihm zu lernen. Womit er also ausdrücken wollte, nur ein Wissenschaftler, der wirklich staunen kann, hat auch etwas zu sagen. Und ich denke, das kann man auch mindestens auf einen Christen übertragen, der eben nicht in Routine verfallen ist, sondern der immer wieder bereit ist, Neues zu erkennen, Neues zu entdecken, ja, der immer wieder bereit ist, tiefer in die Wahrheiten Gottes einzudringen, diesen lebendigen Gott immer besser kennenzulernen. Nicht? Und dazu bieten ja gerade diese 12 Verse nicht ausreichend Gelegenheit. Und um nochmal auf diesen Vers 3 zurückzukommen, dieser Vers 3, der ist ja, um es auch nochmal in einem Bild zu sagen, der ist ja wie so eine Spruchkarte, nicht, die man ab und zu mal so einem Blumenstrauß dabei fügt, beilegt. Nicht, wenn es da heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und wie gesagt, du musst dir das mal verinnerlichen. Du musst dir wirklich diesen Blumenstrauß, diesen mit den einzelnen Blumen, diese Geschenke, du musst dir das wirklich mal verinnerlichen. Nicht? Damit sagt der lebendige Gott im Grunde genommen zu dir, ja, ich will die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. Ich will die ganze Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir wollen heute Morgen, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, wir wollen heute Morgen mal den Schwerpunkt auf diese ersten 4 Verse legen. 3, 4, 5 und 6. Aber zuvor wäre mal folgende Frage interessant. Wenn du einem Christen seinen Reichtum erklären solltest, den er durch den Glauben an Jesus Christus hat, an welches Geschenk würdest du ihn zuallererst erinnern? An welches Geschenk würdest du ihn zuallererst erinnern? Woran erinnert der Apostel Paulus die Epheser zuallererst? Und das ist schon bemerkenswert. Und damit kommen wir nämlich zu der ersten Blume, zu dem ersten Geschenk Gottes. Es ist das Geschenk der Erwählung. So sagt es der Apostel Paulus ja in Vers 4, nicht wie er uns erwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Nicht, das ist das erste Geschenk für dich. Nicht dieses Geschenk der Erwählung. Damit stellt sich gleich, liebe Geschwister, damit stellt sich gleich am Anfang die entscheidende Frage, was ist der tiefste Grund, dass du heute zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott gehörst und du alle Vorzüge, die er hier aufgeführt hat in diesen 12 Versen, und alle Vorzüge genießen kannst? Die schlichte und einfache Antwort des Apostel Paulus: weil der lebendige Gott dich erwählt hat. Und daran schließt sich ja jetzt sofort die nächste Frage: wann hat er dich denn erwählt? Und dabei geht er nicht auf den Tag deiner Bekehrung zu Jesus Christus zurück. Er geht auch nicht auf den Tag deiner Geburt zurück. Ja, er geht noch nicht einmal auf jenen Tag zurück, nicht als das gesamte Weltall geschaffen wurde durch den lebendigen Gott, sondern er geht noch viel, viel, viel weiter zurück, so wie wir hier in unserem Text lesen, nämlich vor Grundlegung der Welt. Da hat der lebendige Gott in völliger Souveränität und Freiheit entschieden. Da hat er dich definitiv auserwählt, damit du eines Tages zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen würdest. Nicht? Und so hat der lebendige Gott zum Beispiel den Abraham erwählt, um mit ihm nicht sein Volk Israel zu gründen. Nicht? So hat er zum Beispiel, nehmen wir den Moses, auserwählt, nicht, um mit ihm gemeinsam sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft herauszuführen. Tja, und so hat er in der Tat aus den Milliarden und Abermilliarden Menschen die Menschen vor Grundlegung der Welt eben auserwählt, nicht die eines Tages an seinen Sohn Jesus Christus glauben würden. Und das ist hier nicht nur die einzige Stelle. Nicht, zu Hause können Sie es nachlesen. Matthäus 11, Vers 27 zum Beispiel. Nicht, oder Johannes 6, 44. Nicht, oder Apostelgeschichte 13, Vers 48. Und dann vor allem der Römerbrief, Kapitel 8, nicht die Verse 29 und folgende. Alle Stellen, die das in ähnlicher Weise, aber nach dem Stil des jeweiligen ausdrücken. Nicht, aber was sagt dir nun dieses Geschenk der Erwählung Gottes? Was sagt dir das, dieses Geschenk im Detail? Nicht, bevor also der lebendige Gott die Welt ins Dasein gerufen hat, also vor allen Zeiten, nicht, warst du schon für ihn unverzichtbar? Warst du schon für ihn unverzichtbar? Nicht, warst du schon im Herzen und in Gedanken des Vaters im Himmel? Nicht, hat er dich bereits schon ersehnt, hat er dich erwartet? Nicht, hat er sich entschieden, dass du eines Tages sein Kind werden würdest? Ich meine, wenn man das so weiter fortführt, kommt man ja aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht, vor Grundlegung der Welt hat er dich quasi schon aus deiner Anonymität herausgehoben. Nicht, bevor du überhaupt in diese Welt hineingeboren worden bist, bevor du überhaupt einen ersten Atemzug tun, bevor du überhaupt eine erste Entscheidung treffen konntest. Ja, liebe Geschwister, bevor du überhaupt irgendetwas von Gott, von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, von seinem Wort ahnen oder kennen konntest. Nicht, und dann begann der Countdown Gottes. Nicht, dann wurde das Weltall geschaffen, mit allem da dran. Nicht, das Sternsystem, die Galaxien, die Sonnensysteme, nicht, dann die Natur auf unserem Mini-Planeten. Nicht, und dann hat er deine Ahnenreihe geschaffen. Und aus deiner Ahnenreihe deine Eltern. Nicht, und dann hat der lebendige Gott alles so, ja, so gefügt, dass du genau durch diese deine Eltern in diese Welt hineingeboren worden bist. In diese Welt als der oder die Erwählte. Nicht aus dem Herzen des Vaters in die raue Wirklichkeit des irdischen Lebens. Nicht in der du jetzt lebst mit all den Problemen, Nöten und Sorgen und Schwierigkeiten, die sich dir darstellen. Aber damit noch nicht genug. Nicht, dann hat der lebendige Gott dafür gesorgt, dann hat er ja, es Mögliche macht, was nämlich nötig war, um dir in dieser Welt zu begegnen. Nicht um dein Herz zu verändern, um dich zum Glauben zu bringen und dann dein Leben unter seine Fittiche zu nehmen. Das alles, liebe Geschwister, hat der lebendige Gott für dich getan. Und ich frage dich mal jetzt ganz einfach, kannst du dir eine größere Würde, einen größeren Adel über deinem Leben vorstellen, dass das alles der lebendige Gott für dich getan hat, vor Grundlegung der Welt, dass er vor tausenden und abertausenden Jahren gesagt hat, du, und da kann dir jeder, der an ihn glaubt, an den Herrn Jesus Christus glaubt, seinen Namen einsetzen, du wirst zu mir gehören. Du wirst eines Tages wirklich mein Kind sein und du wirst eines Tages all diese Vorzüge genießen dürfen. Ich frage dich jetzt weiter. Kannst du dir vorstellen, dass du aus solch einer Fürsorge Gottes herausgekommen bist? Wenn wir ehrlich sind, wir können uns das ja kaum vorstellen. Warum? Weil die besten Väter und Mütter ihre Kinder ja erst dann lieben können, wenn sie da sind. Oder wenn wir es auf die Mütter beziehen, schon während der Schwangerschaft. Nicht aber der Vater im Himmel, denn der hat dich bereits geliebt, ja, als von dir noch nichts da war. Bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, bevor überhaupt alles begonnen hat. Und dann bist du eines Tages hier wirklich auf diese Welt gekommen. Und jetzt, wo du in der Tat da bist, nicht entgeht keiner deiner Gedanken seiner Aufmerksamkeit. Nicht der Vater. Man möchte es fast so sagen, der Vater wird immer so zu dir stehen, der Vater im Himmel wird immer so zu dir stehen, als wäre er mit dir allein im Universum. Wenn das natürlich jetzt jemand von sich behaupten würde, dann würden wir natürlich sagen, der ist durchgeknallt, der ist durchgedreht, der ist übergeschnappt. Aber das sagt hier Paulus, war auch ein Mensch, aber er sagt es im Namen Gottes. Er sagt es im Namen Gottes für jeden Christen. Für jeden Christen und damit auch für dich und für mich. Aber dieses erste Geschenk der Erwählung beantwortet ja nicht nur die Frage, was der tiefste Grund ist, dass du heute zu dem lebendigen Gott und zu Jesus Christus gehörst und vor allen Dingen, wann er dich erwählt hat, sondern es beantwortet ja auch die Frage, warum hat er dich denn erwählt? Warum ausgerechnet dich? Warum ausgerechnet dich? Warum hat er aus so vielen möglichen Menschen dich da herausgefischt? Warum? Nicht und Paulus gibt hier diese einfache Antwort im zweiten Teil des Verses 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht auf Deutsch gesagt, weil Gott es so wollte. Weil Gott es so wollte, in völliger Souveränität, in völliger Freiheit. Und das ist für den lebendigen Gott, als Begründung vollkommen ausreichend. Wir mögen da ein wenig unsere Probleme haben. Aber für den lebendigen Gott ist das als Begründung vollkommen ausreichend. Natürlich, dieses nach dem Wohlgefallen seines Willens ist natürlich keine kalte Willkür. Nicht so, wie sie die Moslems sich ihren Allah vorstellen. Nein, dieses nach dem Wohlgefallen seines Willens ist schon begründet. Und zwar in seiner Liebe. Weil er dich liebt, hat er dich erwählt. Ich weiß, es ist ein heißes Thema. Natürlich, wenn wir das jetzt so hören, nicht das Geheimnis der Erwählung Gottes, müssen wir tief durchschlucken. Stockt uns vielleicht zunächst mal der Atem. Nicht diese Seite Gottes ist uns vielleicht ein bisschen fremd, bereitet uns vielleicht ein wenig Schwierigkeiten. Denn da schießt uns ja sofort die Frage durch den Kopf, wie passt das eigentlich zur Liebe Gottes? Wie passt das eigentlich zur Liebe Gottes? Nicht, wenn wir da in der Bibel lesen, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Man könnte den Satz ja jetzt für sich selber weiter fortführen. Oder wenn wir da ganz konkret hören, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Auch wenn wir wissen, dass dieses Hassen nicht in dem Sinne zu verstehen ist, wie wir das Wort Hassen verstehen. Nicht, aber den Jakob hat er sich so nach seinem Willen geformt. Den Esau hat er mal so, ich sag's mal so ganz vorsichtig ausgedrückt, den Esau hat er so weiterlaufen lassen. Nee, also da haben wir schon etwas Schwierigkeiten. Und liebe Geschwister, da müssen wir gestehen, dass wir das im Letzten nicht verstehen. Es ist so im Denken und im Herzen des lebendigen Gottes vorgesehen. Es ist wirklich so im Denken und im Herzen des lebendigen Gottes vorgesehen. Und dass wir so fragen, nicht, wie passt das Ganze zu der Liebe Gottes, dass wir so fragen, liegt vielleicht in gewisser Weise auch daran, dass wir Menschen nicht unbedingt dazu neigen, diese Dinge aus der Sicht Gottes zu sehen, sondern immer von uns selbst ausgehen. Nicht, das ist ja manchmal auch so, wie bei einem König oder bei einem Staatsmann, nicht, der einen besonderen Geburtstag feiert und jetzt, sage ich mal, gnädig ist und Amnestie gewährt, was weiß ich, 10 Strafgefangenen. 100 mögen da in seinem Gefängnis liegen und 10 gewährt er Amnestie. Gut, es kann sein, dass er nach gewissen Kriterien vorgegangen ist. Aber trotzdem, unter den restlichen 90 werden sicherlich auch noch welche gewesen sein, die man hätte Amnestie gewähren können. Nicht, aber er hat eben nur 10 Amnestie gewährt. Nicht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wir werden es im Letzten nicht verstehen. Ich möchte das mal in einer kleinen, wahren Geschichte ein wenig verdeutlichen. Nicht, dass wir da so mit unserem begrenzten Verstand und mit unserer Alltagslogik wirklich da an unsere Grenzen stoßen. Nicht, da ist ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen zieht eines Tages mit seinen Eltern um. Und sie beziehen ein Haus am Rande des Waldes. Und dieses Mädchen ist sehr aufgeweckt, sehr interessiert, sehr neugierig und möchte eines Tages den Wald erkunden. Und so kommt es dann auch. Eines Morgens macht sie sich, ohne den Eltern da Bescheid zu sagen, macht sie sich auf den Weg, geht in den Wald, geht immer weiter hinein und man kann sich schon förmlich vorstellen, was passiert. Sie verliert völlig die Orientierung. Sie schreit vor lauter Panik, aber niemand hört sie. Und irgendwann ist sie so total erschöpft, dass sie auf einem Felsen da ermüdet einschläft. Inzwischen haben natürlich auch die Eltern das Verschwinden ihrer Tochter bemerkt und sie trommeln alles zusammen. Nicht Verwandte, Bekannte, Freunde, sie benachrichtigen die Polizei. Nicht, und der ganze Trupp macht sich dann auf die Suche. Nicht, und es dauert bis zum Morgengrauen. Bis der Vater seine Tochter findet, da ermüdet, zusammengekauert, da schlafend auf dem Felsen liegen. Nicht, er hebt sie ganz vorsichtig in seine Arme. Die Tochter schreckt aus dem Schlaf hoch, klammert sich ganz glücklich an den Vater und ruft immer wieder, Papa, ich habe dich gefunden. Papa, ich habe dich gefunden. Nicht, ich denke mal, das ist so ein bisschen unsere Sicht. In Wirklichkeit ist sie ja gefunden worden. Es war nämlich ganz allein das Dienst des Vaters und der ganzen Truppe, die da mitgeholfen hat. Und später hat der Vater das auch seiner Tochter dann auch erklärt, als sie mehr Verstand bekommen hat. Aber ich denke, das ist manchmal so unsere Sicht. Papa, ich habe dich gefunden. Nein, der Herr hat uns letztendlich gefunden. Natürlich, das muss man hier in aller Offenheit sagen, natürlich sind mit dem Thema Erwählung einige knifflige Fragen nicht gelöst. Und ich denke, dass wir es dabei auch belassen sollen. Nicht selbst so berühmte Leute wie John Wesley hatten enorme Probleme, gerade mit diesem Thema. Und sein Freund George Whitefield, der hat alles aufbringen müssen, um ihn das einigermaßen deutlich zu machen. Und trotzdem, liebe Geschwister, auch wenn das ein heißes Thema ist und wenn einige knifflige Fragen übrig bleiben, trotzdem, liebe Geschwister, halte ich es für wichtig, dass wir uns dieses Thema der Erwählung doch ein wenig verinnerlichen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass wir unser fehlerhaftes Denken oder wir können auch sagen, unseren begrenzten Verstand wirklich dem Wort Gottes unterordnen. Oder wie die Bibel es sagt, dass wir unser ganzes Denken unter den Gehorsam Christi stellen. Dass wir wirklich vor Gott treten können und sagen können, ja Herr, mir ist vollkommen klar, dass du weitaus mehr weißt als ich. Aber ich möchte dich bitten, dass ich dich besser verstehen kann. Und ich möchte auch, und dabei hilf mir bitte, ich möchte auch akzeptieren, dass ich von meinem begrenzten Verstand her auch solche Dinge akzeptieren kann, ja, die mir im ersten Moment überhaupt nicht einleuchten oder die mir sogar gegen den Strich gehen. Und ich denke, wenn wir solch eine vernünftige, so eine geistliche Haltung gegenüber dem lebendigen Gott einnehmen, dann wird er auch unseren Verstand Schritt für Schritt, so wie wir es auch im Epheserbrief an anderer Stelle lesen, wird er unseren Verstand immer mehr erleuchten. Nicht, dann wird er auch wirklich dafür sorgen, dass wir solche komplexen Dinge, wie gerade hier dieses komplexe Thema Erwählung, dass wir es ja Schritt für Schritt doch ein wenig besser verstehen. Nicht? Und das, liebe Geschwister, das wiederum hat zwei ganz praktische Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist Demut. Die eine Auswirkung ist Demut, nämlich dass der lebendige Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Das macht ihn groß und ehrt ihn, macht dich aber klein und demütig. Und Spurgeon hat einmal gesagt, die Tatsache, dass die Erwählung bzw. die Errettung zuerst von Gott kommt, ist eine demütigende Wahrheit, die die Menschen nicht mögen. Nicht die Tatsache, dass die Erwählung bzw. die Errettung zuerst von Gott kommt, ist eine demütigende Wahrheit, die die Menschen nicht mögen. Am Erschrecken Gottes, nicht am Erschrecken Gottes, oder sagen wir an der Gerechtigkeit Gottes erschrecken wir schnell. Nicht an Gottes Erbarmen, ja, da kann man sich sehr schnell daran gewöhnen, das finden wir ganz normal. Aber liebe Geschwister, hüten wir uns davor, Gerechtigkeit von Gott zu verlangen. Das würde uns sehr, sehr, sehr schlecht bekommen. Damit würden wir nämlich unser eigenes Todesurteil unterschreiben. Bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder nur Erbarmen. Und deswegen ist die einzige angemessene Haltung, mit der wir uns Gott nähern dürfen, die Bitte um Erbarmen. Und jeder erwählte bzw. errettete Christ ist ein Beweis und ein leuchtendes Beispiel dafür, wie groß Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist. Das lasst uns wirklich festhalten. Und die zweite Auswirkung ist, ja, die zweite Auswirkung ist Dankbarkeit. Schlicht und einfach Dankbarkeit, jeden Tag. Ich weiß nicht, haben wir schon mal über die Frage nachgedacht, was wäre, wenn der lebendige Gott uns nicht erwählt hätte? Haben wir schon mal über diese Frage nachgedacht? Aber dann durften wir eines Tages eben doch ganz tief durchatmen und wissen, er hat es eben doch getan. Und jetzt dürfen wir jeden Tag auf den Knien nicht dem lebendigen Herrn dafür danken, dass er wirklich das getan hat. Und liebe Geschwister, ich bin schon ein Stück weit davon überzeugt, wenn man demütiger und dankbar werden will, dass es durchaus ein guter Rat ist, nicht sich ein Stück weit mit diesem Thema der Erwählung zu befassen. Aber jetzt beantwortet der Apostel Paulus ja noch eine weitere Frage. Nicht, was ist der tiefste Grund, warum du zu Gott gehörst? Wann hat er dich erwählt? Warum hat er dich erwählt? Sondern er beantwortet ja auch in diesen 3-4 Versen ja auch die Frage, wozu? Wozu hat er dich überhaupt erwählt? Wozu hat er dich erwählt? Nicht? Und damit erinnert uns der Apostel Paulus an das zweite Geschenk. An das zweite Geschenk, und zwar an das Geschenk der Sohnschaft oder an das Geschenk eben der Kindschaft. Nicht, wie es heißt in Vers 5, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft oder zur Kindschaft, das heißt sein Kind zu sein. Nicht, und das bist du nicht aufgrund deiner Frömmigkeit, wie auch immer sie aussehen mag. Das bist du auch nicht aufgrund deines Gutseins oder deines ethischen Korrektseins oder deines sozialen Verhaltens oder was du vielleicht sonst noch so an guten Vorzügen haben magst. Sondern du bist es allein dadurch, dass du durch die Gnade Gottes zuvor bestimmt worden bist zur Sohnschaft, zur Kindschaft oder mal anders ausgedrückt, der lebendige Gott hat dich völlig adoptiert. Er hat dich völlig adoptiert als sein Kind mit dem Vorrecht, dass du jetzt freien Zugang hast zu dem lebendigen Gott. Nicht, und wir kennen ja diesen kurzen Ausspruch, Adel verpflichtet. Ja, in der Tat, dass der lebendige Gott dich jetzt völlig adoptiert hat, verpflichtet natürlich. Verpflichtet natürlich nicht, dass du jetzt quasi mit deinem Leben hier auf Erden die göttliche Familie repräsentieren sollst. Und es bedeutet auch weiterhin, sein Kind zu sein, von ihm adoptiert zu sein, dass du in der Schule Gottes erzogen wirst, dass du in der Schule Gottes abgeschliffen wirst. Warum? Ich sag mal so, jetzt kommt eigentlich kommt jetzt die Beantwortung der Frage, wozu hat er dich erwählt? Damit du heilig und untadelig vor ihm lebst hier auf Erden. Damit du heilig und untadelig vor ihm lebst auf Erden. Das ist Gottes Plan mit dir hier. Nicht, dass er das wiederherstellt, was vor dem Sündenfall gewesen ist, nämlich diese ungetrübte und diese ungebrochene Gemeinschaft mit ihm. Das möchte der lebendige Gott natürlich wiederherstellen. Nicht, natürlich, das ist uns jedem Einzelnen klar, natürlich wirst du das hier auf Erden nie in vollkommener Weise erreichen, ganz klar. Aber du sollst wissen, dass du jetzt zum lebendigen Gott gehörst. Du sollst wissen, dass der lebendige Gott jetzt ganz auf deiner Seite steht. Du sollst wissen, dass du jetzt einen neuen König, einen neuen Feldherrn, gebrauchen wir mal diesen militärischen Ausdruck, hast. Und das, liebe Geschwister, das soll ich beflügeln. Das soll ich antreiben, hier auf Erden ein Leben zu führen, das deiner Stellung als Christ entspricht. Es muss bei allen Fehlern und Schwächen, die wir zeigen, es muss dir ein Herzensanliegen, es muss dir ein Herzenswunsch sein, nicht mit deinem Leben Gott zu gefallen. Es muss dir ein Herzenswunsch sein, nicht auch bei allen Schwächen, die du da noch zeigst. Nun kann es ja sein, dass der eine oder andere unter uns sagt, ich merke eigentlich an meinem ganzen Verhalten so wenig, dass ich Gottes Kind bin. Ich merke an meinem Verhalten so wenig, dass ich Gottes Kind bin. Aber gerade deshalb gibt dir der lebendige Gott dieses Versprechen. Nicht, damit du immer wieder daran erinnert wirst, dass du trotz all deiner Sündhaftigkeit, die in dir ja noch vorhanden ist, auch wenn gerettet, dass du trotz aller Sündhaftigkeit Gottes Kind bist und Gottes Kind bleibst. Du musst das mal so sehen. Der Vater im Himmel, der hat dich ja zunächst einmal so werden lassen, wie du in diese Welt hineingeboren worden bist. Der Vater im Himmel hat bestimmt, nicht von welchen Eltern du geboren wirst. Der Vater im Himmel hat bestimmt, in welchem Land du geboren wirst. Und vor allen Dingen, der Vater im Himmel hat bestimmt, welche Vorprägungen du mitbekommst. Von denen dir vielleicht die eine oder andere überhaupt nicht gefällt und du darunter leidest. Aber das hat zunächst mal der lebendige Gott zu verantworten. Weil er, so sagt es ja Psalm 139, so im Mutterleibe gebildet hat, ohne dich zu fragen. Der lebendige Gott ist nicht irgendwann mal gesagt, lieber Peter, wie möchtest du denn gerne gestaltet sein? Welche Vorprägungen, welche Charaktereigenschaften möchtest du denn gerne haben? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat dich mit gewissen Vorprägungen geschaffen Und in aller Regel ist es so, da wird sich die ein oder andere drunter befinden, die dir absolut nicht gefällt und mit denen du zu kämpfen hast. Und deswegen musst du dir zunächst mal nicht dauernd Vorwürfe machen, dass du so von Gott vorgeprägt worden bist. Nicht, das musst du also in der Tat nicht, musst du nicht. Das allerdings, das ist jetzt ganz wichtig, das allerdings musst du jetzt unterscheiden von der Schuld gegenüber Gott, die dann darin besteht, dass du diese oder jene unangenehme Vorprägung ausleben willst. Zum Beispiel deine permanente Ungeduld. Zum Beispiel dein Jähzorn. Zum Beispiel dein aufbrausendes Temperament. Zum Beispiel deine übersteigerte Arroganz und was es da sonst noch an unangenehmen Vorprägungen, Eigenschaften geben muss. Aber darin besteht dann die Sünde, dass du diese oder jene unangenehme Vorprägung ausleben willst. Du willst sie nicht ändern, du willst so bleiben. Ich bin halt so. Das ist aber dann die Sünde gegenüber Gott. Das Verschulden gegenüber Gott. Und du kannst dir natürlich jetzt die Frage stellen, warum macht der lebendige Gott das so? Warum macht er das so? Er macht es deshalb so, damit er mit dem, was dann aus dir werden kann, er geehrt, gelobt und gepriesen wird. Deswegen macht er es. Und das, liebe Geschwister, ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Geheimnis. Und deswegen legt der lebendige Gott unheimlich großen Wert auf diesen Veränderungsprozess in deinem Leben. Und dieser Kampf, den du da führst, das ist genau der Kampf, von dem der Apostel Paulus im Römerbrief spricht. Nicht, wenn er da sagt, nicht das Fleisch, also dieser alte Mensch, nicht streitet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Nicht, und der alte Mensch, der ja immer noch in dir wohnt, nicht, den du nicht ablegen kannst, solange du hier auf Erden bist, nicht, der liegt ständig im Clinch mit dem Heiligen Geist, den dir der lebendige Gott bei deiner Wiedergeburt in dich hineingelegt hat, dir gegeben hat. Nicht, und diesen Kampf wirst du führen, bis du hier vom Stuhl fällst. Diesen Kampf wirst du führen. Aber als ständige Hilfe, gibt dir eben der lebendige Gott in dieses Versprechen mit auf dem Weg, dass du bei allen Niederlagen, die du in diesem Kampf neben deinen Siegen noch einstecken wirst, dass du trotzdem sein Kind bist und sein Kind bleibst. Das Versprechen gibt er dir mit auf dem Weg. Und das sollte dich antreiben, diesen Kampf bis zum Ende wirklich zu führen. Und jetzt noch ein Letztes. Nicht, und jetzt fragen wir am Ende, wie hat Gott dich denn erwählt? Nicht nur, was ist der tiefste Grund, dass du zu ihm gehörst, wann hat er dich erwählt, warum hat er dich erwählt, wozu hat er dich erwählt, wie hat er dich denn erwählt? Nicht, und da kommt der Apostel Paulus auf das dritte Geschenk zu sprechen, nämlich das Geschenk der Begnadigung in seinem Geliebten, also in seinem Sohn Jesus Christus. Nicht, wenn wir hier in Vers 6 lesen, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, also in seinem Sohn Jesus Christus. Nicht auch da, liebe Geschwister, auch da sagt man sich ja oder fragt man sich ja, nicht nun wusste doch Gott vorher, nun wusste er doch schon vorher, dass seine Geschöpfe, die er eines Tages in diese Welt setzen würden, sich von ihm losreißen und gegen ihn rebellieren würden. Das wusste Gott doch schon vorher. Wie konnte er es dann doch schaffen, aus diesen zukünftigen Rebellen nicht seine Kinder vor Grundlegung eben zu erwählen? Aus den zukünftigen Rebellen. Und Paulus gibt uns hier die Antwort: in ihm, in Jesus Christus. Das heißt also, dass auch Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt sich dafür entschieden hat, den Golgatha-Weg zu gehen. Mit allem, was da zusammenhängt. Nicht Jesus Christus hat sich schon vor Grundlegung dazu entschieden. Und deswegen hat der lebendige Gott wirklich alles getan, damit die Erwählung auch klappen konnte. Weil sein Sohn sich vor Grundlegung der Welt nicht zu diesem Golgatha-Weg entschieden hat. Und jetzt bedenke mal, jetzt bedenke wirklich einmal, Jesus Christus wäre nicht gekommen. Tja, du würdest keine Gnade vom lebendigen Gott bekommen. Du hättest niemanden, der dir die Sünde wegträgt. Es gäbe keinen offenen Weg zum Himmel. Und schlussendlich gäbe es keine Erwählung zum Heil. Nee, man muss also so weit gehen, der lebendige Gott hat dich nicht nur vor Grundlegung der Welt gesehen, sondern er hat dich vor Grundlegung der Welt schon mit seinem Sohn Jesus Christus gesehen. Er hat quasi nicht vor Grundlegung der Welt schon verfügt, dass der Sohn Jesus Christus einmal auch für dich kommen und sterben würde. So, liebe Geschwister, müssen wir das tun, obwohl du da ja noch gar nicht geboren wurdest. Und dann bist du irgendwann im 20. oder 21. Jahrhundert geboren. Und dann hat der lebendige Gott dafür gesorgt, dass du wirklich von Jesus Christus erfahren hast. Und dann hat er dein Herz ja so verwandelt, so verändert, dass du eines Tages wirklich an deinen Sohn glauben konntest. Das hat alles Gott für dich gemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich ein Stück weit gemerkt haben, dass dieser ganze Satz von Vers 3 bis Vers 14, dass das für den Apostel Paulus ja wie ein Loblied ist. Wie ein Loblied ist, und hoffentlich erkennen wir das auch. Das ist für den Apostel Paulus nicht so eine nüchterne Abhandlung, sondern das kommt, man möchte sagen, wie ein begeistertes Loblied über seine Lippen, dass er wirklich sagt, ihr Christen, lobt und preist den lebendigen Gott, nicht der euch erwählt hat, nicht der euch adoptiert hat, nicht der euch begnadigt hat, der euch seinen Sohn geschenkt hat, der euch sein Geheimnis kundgetan hat, nicht der euch zum Erben gemacht hat und der euch versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Das sind nämlich diese 7 Geschenke. Ihr Christen erkennt das, seht das und lobt Tag für Tag diesen lebendigen Gott. Zusammengefasst. Der lebendige Gott hat dich nicht erwählt, hat dich nicht zu seinem Kind gemacht, hat dich nicht begnadigt in seinem Sohn. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass du eines Tages Christ wirst und dass du hier auf Erden ein halbwegs leidlich ordentliches Leben führst und sich deine Gedanken, was weiß ich, um Rosen züchten, um Fernsehschauen, um Urlaub machen, um Nahrung und Kleidung drehen und du dann irgendwann in den Himmel kommst und dich dort ausruhen kannst. Nein, der lebendige Gott hat dich erwählt, er hat dich adoptiert, er hat dich ja begnadigt in seinem Sohn Jesus Christus, damit du hier auf Erden heilig und untadelig lebst, damit seine Barmherzigkeit gepriesen, gelobt und geehrt wird. Deswegen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir wirklich über diesen Blumenstrauß, den er hoffentlich schon allen hier uns gegeben hat, und an den er uns immer wieder erinnern möchte, dass wir das wirklich immer wieder erkennen und dass wir uns das immer zu gewissen Zeiten wirklich verinnerlichen, was wir damit in der Tat wirklich geschenkt bekommen haben. Diese 7 Geschenke, Erwählung, Adoption, Begnadigung, der Sohn Jesus Christus, sein Geheimnis, dass er uns zu Erben gemacht hat, dass er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Das möchte ich uns an diesem besonderen Tag, an diesem Pfingsttagen weitergeben und Ihnen wünschen, dass uns das immer wieder zu Demut treibt und zu Dankbarkeit.